Mensch, Potenzial, Technologie.
Mit seiner großen Leidenschaft für Menschen und Technologie co-gründete André Giesecker GlowCoach, ein Unternehmen, das Führungskräfte-Coaching Mitarbeiter zugänglicher macht und Führungskräfte und ihre Organisation schneller zum Erfolg führt. André Giesecker hat für globale Unternehmen wie McKinsey, PwC, AIG und Education First in den Bereichen Wirtschaftsanalysen und Strategieberatung sowie im Vertrieb und in der Produkteentwicklung gearbeitet und hat dabei mit Geschäftsführern in den USA, Europa, Asien über verschiedene Branchen hinweg kooperiert. André hat Ökonomie an der UC Berkeley studiert und später noch einen MBA am MIT absolviert. Er ist Schweizer mit schwedischen Wurzeln und kehrte nach 30 Jahren in den USA lebend, Nordeuropa und China, kürzlich nach Zürich in die Schweiz zurück, wo er mit seiner Frau, Tochter und seinem Sohn lebt. Herzlich willkommen, André.
Vielen Dank, Jakob.
André, bevor wir in die aktuellen Themen einsteigen, wollte ich dich, also das ist mal das, was ich meine Gäste auch frage, was wollten Sie beruflich werden, als Sie ein Kind waren? Und vielleicht kannst du mal darüber sagen, also erzählen, was du werden wolltest, als du so ein kleiner Junge warst.
Also ja. Kleine Knirps. Ja. Ja. Nein, also das ist eine gute Frage. Wenn ich ganz klein war, wahrscheinlich ähnliche Sachen wie die meisten. Pilot, ein Astronaut und Feuerwehrmann etc. Aber dann später, als ich ein bisschen älter wurde bin als Kind, Kunst hat mich sehr interessiert und ich wollte eigentlich Fotograf werden. Das ist etwas, wo ich dann wirklich verstanden habe, was Beruf oder Karriere heisst und was es bedeutet. Ja, also Fotograf eigentlich, das ist etwas, was mich sehr interessiert hat. Also ich habe schwarz-weiß gemacht, wo man noch Filme entwickeln muss. Und ich bin da im Labor gestanden, habe dann auch den Blow-Up selber gemacht und etwas sehr Spannendes, ja.
Du bist ja auch so mit zwei Herzen in der Brust aufgewachsen, auch mit zwei Nationalitäten, also du hast ja schwedische Wurzeln. Mhm. Kannst du mal beschreiben, wie dich das geprägt hat?
Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Teil. Also ich bin in der Schweiz geboren, Schweizer Vater, schwedische Mutter. Aber da eben der Vater sehr lange Zeit in Schweden verbracht hat, hat er auch Schwedisch geredet und wir haben einfach immer Schwedisch daheim geredet. Und das Schöne daran war, dass ich irgendwie den Luxus hatte, mit zwei Kulturen können aufzuwachsen und die schönen Seiten von der Schweizer Kultur dürfen miterleben, aber eben gleichzeitig eben die ganz speziellen Sachen, die halt schwedisch sind. Und das habe ich wunderschön gefunden. Es gibt eine gewisse Bereicherung im Leben, also von meiner Seite her. Ja.
Wie hat dich das denn, ich sag mal auch später dann im Berufsleben, also was hat dir das denn mitgegeben sozusagen, also wenn mit diesen mehreren Kulturen aufzuwachsen?
Ja, ich glaube einfach, dass man, wenn man mit mehreren Kulturen aufwächst, dass man eine gewisse Sensibilität mitbekommt und man einfach mal schon weiss, dass es verschiedene Ansätze gibt, verschiedene Perspektiven und dass man einfach nicht immer einfach alles als gegeben hinnimmt und dass man vielleicht mal schneller etwas hinterfragt oder versucht zu verstehen, wieso etwas anders ist. Und das ist sicher eins. Also ich glaube, es gibt eine gewisse Offenheit gegenüber neuen Kulturen, die dann eben nicht nur in meinem Fall schwedische und Schweizer Kultur, sondern auch eben Drittkulturen.
Kannst du mal beschreiben, warum du dich dann für deinen Ausbildungsweg entschieden hast? Was hast du denn dann später gemacht oder was wolltest du dann machen?
Ja, also zurück zum Fotograf. Ich habe dann ziemlich schnell realisiert, dass das als Teenager relativ schwierig ist. Also ich hätte da müssen wahrscheinlich ins Ausland, also nicht nur wahrscheinlich, sondern ziemlich klar auf Paris, London oder New York. In der Schweiz hat es halt dann mehr Arbeit gegeben im Marketingbereich, wo man dann halt Fotos macht für Kataloge. Aber ich habe mich dann nach Gespräch mit den Eltern auf eine Lehre entschieden im KV. Ich hatte dann wirklich nicht so richtig Lust gehabt auf Schule und habe eine Lehre absolviert in der Versicherung. Und ich muss sagen, das war eine sehr interessante Erfahrung gewesen, weil ich habe dann gemerkt, wie man arbeiten muss und was wichtig ist, wenn man mit Leuten zusammen arbeitet in einem beruflichen Umfeld. Ich habe aber auch realisiert, dass mir die Schulausbildung selber vielleicht nicht das gegeben hat, was ich haben wollte. Und das ist eben schön, oder? Weil dann hat man die erste Erfahrung selber gemacht Und das hat mich dann später motiviert, dann auch zu studieren.
Du hast ja auch immer ein Faible dann fürs Theater gehabt. Also das war ja auch immer etwas. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie du da reingekommen bist?
Ja, das war also ganz früh gewesen, in der Primarschule, schon in der ersten Klasse. Ich mag mich erinnern, angefangen hat es mit einem Fernseh. Ein Spot für Elmer Citro, Fernsehreklame.
Ja, ja, genau.
Ja. Aber dann hat es mich eigentlich mit Theater weiter hat's mich wirklich interessiert. Das war, wie gesagt, Primarschule. Ich hatte natürlich einen Lehrer, der sehr, sehr gut war in der Primarschule, der uns unterstützt hat. Wir haben alles selber gemacht. Wir haben ein Theaterstück gemacht, das heisst Krabatz, das ist vom Otfried Preußler. Den haben wir auch eingeladen sogar für die Uraufführung. Wir haben auch Szenenbilder selber gemacht, wir haben sogar die Kostüme selber gemacht, etc. Also es war eine wunderschöne Erfahrung. Und als ich dann später in den USA war, mitunter ein Grund, wieso ich in den USA studiert habe, war eben die Möglichkeit, Volkswirtschaft können studieren, also Ökonometrie zum Beispiel. Und eben gleichzeitig noch Theater. Also ich habe auch einen Abschluss im Theater gemacht in Berkeley. Und das ist einfach etwas, wo wunderschön war, weil es gibt die Balance, man kann seine verschiedenen Interessen angehen, ob das Mathematik ist oder eben halt Theater. Ich habe verschiedene Bücher geschafft mit einem Professor. Ich habe Theaterstücke besetzt und adaptiert, vom Französischen ins Englische zum Beispiel. Und das sind einfach so unglaublich schöne Erfahrungen, die einen bereichern.
Beschreib doch nochmal deine Studienzeit, also auch in Berkeley, dann MIT hast du ja auch nochmal gemacht. Mhm. Wie würdest du das denn, also auch gerade dieses Interdisziplinäre wird ja mehr ausgelebt, glaube ich, in den USA als hier in Europa. Also das heißt, du kannst auch verschiedene Fächer studieren und trotzdem dann in einen anderen Bereich arbeiten oder schaffen. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben, auch wie deine Erlebnisse dort waren. In Amerika?
Genau, also ich bin ja ursprünglich auf Amerika für 6 Monate, um Englisch zu lernen, um mein Englisch zu verbessern. Und das war natürlich ganz wichtig, weil ich habe dann gemerkt nach der Lehre, dass ich als Absolvent vom KV Limitationen habe, Beschränkungen habe, was im internationalen Business anbelangt. Und dann habe ich gewusst, A, mal sicher Englisch und B, sicher mal Studium. In der Schweiz hat sich dann natürlich etwas wie das HVV angeboten. Also hätte ich eigentlich sollen anfangen auch. Aber ich habe dann gemerkt, dass man relativ eng angesetzt ist in diesen Studiengängen, dortmal in der Schweiz. Und dass ich eben in Amerika, wo ich dann Englisch gelernt habe, ich plötzlich gemerkt habe, wow, ich kann mein eigenes Major zusammenstellen, ich kann, was ich auch immer will, studieren, be who you want to be. Und das ist etwas natürlich sehr Amerikanisches, wo man sich auch die Interessen voll ausschöpfen kann. Man kann schauen, was verschiedene Sachen ausprobieren. Und das ist etwas, was natürlich sehr interessant ist. Und ich glaube, das hat mich auch hat mir die Augen aufgemacht und gesehen, dass ich verschiedene Sachen ausprobieren mache. Ursprünglich in Südkalifornien, das war im 92 noch. Und dort hat mich das einfach so begeistert, dass nach einer kurzen Zeit in der Schweiz ich zurück bin und eben meine Studien dann in den USA angefangen habe.
Du hast ja dann auch so erste unternehmerische Schritte gemacht, hast du ja auch in unseren Gesprächen beschrieben. Mhm. Kannst du das mal ein bisschen beschreiben, wie du so ein bisschen vom Entrepreneurial Spirit gepackt worden bist?
Ja, klar. Also erstens mal muss ich sagen, das liegt ein bisschen in der Familie. Also mein schwedischer Grossvater hat ein Familienunternehmen gegründet und aufgebaut. Der ist sicher eins und er zeigt, dass man es machen kann. Der Vater auch, war Architekt, gewesen, ein eigenes Architekturbüro in Schweden, in Stockholm. Und sicher mal etwas, das in der Familie schon vorgelebt worden ist und auch unterstützt worden ist. Aber als ich Student war in Berkeley, hatte ich die Möglichkeit, ein Malergeschäft zu führen. Und zwar war es ein Franchise gewesen, und das sind ja die Amerikaner schaurig gut. Mhm. Oder? Und dann habe ich gedacht, gut, jetzt habe ich die Möglichkeit, Oakland und Piedmont, heisst die zwei Städte, zu bearbeiten. Und das war mit Student Works Painting gewesen, im 97. Die Idee dahinter war, dass ich im Sommer Geld kann verdienen kann, um meine Studien auch teils zu finanzieren, dass ich nicht den Eltern auf dem Portemonnaie hocke. Und das ist auch relativ gut gegangen. Ich war erfolgreich gewesen. Ich war Manager of the Year gewesen, dort zumal. Aber das Interessante war wirklich, wie muss man alles selber machen, aufbauen. Also das Marketing, Verkauf, Leute anstellen, die Maschinen, alles das habe ich posten, also Airline Sprayers etc. Und dann die Arbeiten ausführen, mit schwierigen Kunden können umzugehen. Und das hat einen heiden Spass gemacht. Das war natürlich ein heiden Druck gewesen, teilweise. Ich habe einen Haufen Sachen erlebt in dieser Zeit. Aber wiederum etwas, das halt sehr amerikanisch ist. Das ist nicht etwas, was man in der Schweiz machen kann. In der Schweiz muss man Malermeister sein, damit man so etwas machen kann. Und ich mag mich gut erinnern, ich habe einen Malermeister in der Schweiz getroffen, ein paar Monate vorher noch. Der Vater hat ein Intro gemacht, wie das in der Schweiz abgeht. Und der hat gesagt, ja, das kannst du bei uns nicht machen. Dann musst du Malermeister sein zuerst. Und damit du die Prüfung kannst machen, musst du 3 Jahre auf dem Beruf arbeiten und etc. etc. Und das hat natürlich auch seine Vorteile, ganz klar. Aber eben, das ist ein sehr amerikanischer. Man kann mal probieren, machen und tun. Und das ist halt eben eine schöne Erfahrung als Student. Oder? Und das war während meinem Doppelstudium damals. Und ja, eine super Erfahrung. Habe dann aber auch gewusst, dass ich wahrscheinlich nicht weiter im Malerbereich arbeiten möchte. Eine ganz harte Arbeit. Oder? Man schätzt dann nachher auch später viel mehr, was Handwerker machen. Und aus dem Grund natürlich auch eine super Erfahrung.
Spannend. Was hast du dann später gemacht? Du bist ja dann in die Beratung gewechselt. Kannst du dann nochmal die Zeit beschreiben?
Ja, genau. Also, als ich fertig war, war natürlich im 98. Und das war so eine super Zeit in der Bay Area. Also, Silicon Valley war ein Boom. Und ich hatte 5 Job-Offers. Das war genial. Aber ich habe mich dann für PwC entschieden. Und zwar ist es darum gegangen, in der Beratungs-, im Business von der PwC, haben sie jemanden wollen haben, der also Financial Modeling kann machen kann, im Versicherungsbereich. Ich habe dann dort mal natürlich schon ein paar Jahre in der Versicherung gearbeitet, im Schadenbereich. Und dort ist es natürlich darum gegangen, wie kann man mit Kunden zusammenarbeiten, damit Zahlungen optimiert werden von den Versicherungen. Aber das war eigentlich nur ein Teil davon. Das war ein Einstieg für mich. Und PwC hat mir eine Möglichkeit gegeben, in der Economic Analysis Group zusammenzuarbeiten, Business Recovery Services und zudem eben in ganz Amerika plus eben in Europa auch. Ganz am Anfang, das erste Projekt, haben sie mich auf Puerto Rico geschickt. Und dann haben sie mich ein Jahr lang auf Europa geschickt. Und als ich gesagt habe, dass ich eigentlich einen Job in den USA angenommen habe, dass ich in Amerika arbeiten will, dann habe ich gesagt, okay, you want America? You're gonna get America. Und dann haben sie mich auf Nashville, Reno, Dallas, Miami, Seattle, Portland.
Hast du die USA richtig
kennengelernt? In Minneapolis, genau. Ja, all diese Städte geschickt. Und das war natürlich auch eine super Erfahrung, weil Amerika ist extrem divers. Das ist ja nicht ein Land, eine Einheit. Sondern die Leute sind ganz verschieden. Und es war super spannend, so zu arbeiten.
Würdest du sagen, gibt es Vorurteile gegenüber Amerika, die wir Europäer zum Beispiel haben? Oder könntest du, ich meine, kennst ja Amerika jetzt sehr gut. Was würdest du sagen, sind so klassische Vorurteile, die vielleicht Europäer gegenüber Amerikanern haben, wo du sagst, ist vielleicht doch nicht ganz, ganz so.
Ja gut, das sind die klassischen natürlich, ja. Oder? Kulturbanausen, Leute, die keine Geschichte haben etc. Das kennen wir alles. Aber ich glaube, wenn man dann ein bisschen tiefer geht, was ich gemerkt habe, die Amerikaner sind natürlich, wie alle Länder, hat man eine grosse Spannweite von Leuten. Es hat natürlich schon die Leute, die keine Ausbildung haben, keinen Reisepass haben, noch nie außerhalb von einem Staat gewesen sind. Das gibt es ja überall, das gibt es bei uns ja auch in dem Sinn. Aber dann hat man noch die Leute, gerade die Leute, die ich an den Unis getroffen habe, die einfach super interessant sind. Ich habe Amerikaner getroffen, die 5 Sprachen können, fliessend. Ja. Gibt es nicht einen Haufen Europäer, oder? Und Leute, die einfach sehr interessante Backgrounds haben und Erfahrungen gemacht haben und in die Welt gekommen sind und wirklich tiefe Einsichten geben können in verschiedenen Themen. Das habe ich gemerkt auch zum Beispiel in Berkeley. Ich habe auch noch Scandinavian Studies gemacht, also Back to the Roots. Ich bin als halber Schwede, habe ich nie in Schweden gewohnt. Ich kann sprachfließend, aber ich konnte dann dort können, Sachen studieren, ob das Geschichte ist, Kultur, Religion. Also sehr interessant. Und das war alles mit Amerikanern, die ein ganz tiefes Wissen haben über zum Beispiel Wikingerkultur und Asatrum, das ist die Religion von den Wikinger, Elder Edda, Younger Edda habe ich gelesen, das sind Bücher vom Mittelalter. Wie gesagt, sehr interessant. Aber vom Geschäftlichen her, und das will ich vielleicht noch kurz ansprechen, ist, wo ich nachher in Asien gearbeitet habe, ist das sehr klar geworden, in meiner Meinung nach sind die Amerikaner im Schnitt, verstehen sie Asien oder China zum Beispiel, viel besser mit Europäern. Das hat natürlich verschiedene Gründe, oder? Es hat natürlich mehr Chinesen, die auf Amerika gehen, wie Europa. Amerika ist viel offener. Die Chinesen haben ein grösseres Interesse, nach Amerika zu gehen, ob das für Studiengänge sind oder für Karriere. Und durch das vielleicht auch die Amerikaner einfach China besser verstehen vom Geschäftlichen her. Also das habe ich mehrere Mal später dann in meiner Zeit in China gesehen. Also man muss vorsichtig sein. Das ist ein guter Grund, wieso das die grösste Wirtschaftsmacht ist. Nicht nur, was die Grösse vom Heimmarkt belangt, oder? Aber wie innovativ sie sind, das geben wir jetzt gerade im AI-Bereich, wo ich ja auch tätig bin, da sind die Amerikaner einfach die Europäer weit voraus. Das hat mit dieser Offenheit zu tun.
Also sehr offenes Land, auch offen für Innovationen, neue Technologien. Ja. Und da hinken wir noch ein bisschen hinterher in Europa.
Ja. Das ist ja so. Also der Europäer hat eine Tendenz, zu regulieren, bevor man etwas wirklich auch macht. Mhm. Das sieht man jetzt gerade wieder mit AI und der Europäischen Union. Nicht, dass es schlecht ist, also Regulation braucht es, aber man muss auch können, ich glaube, innovativ vorne mitspielen, damit man selber auch gestalten kann und nicht das von anderen gestaltet wird und man folgen muss. Und ich glaube, um das geht es ein bisschen da. Ich bin auch in die Schweiz zurückgekommen, damit ich das kann weiter aufbauen kann. Ich glaube, gerade mit der künstlichen Intelligenz haben wir grosse Möglichkeiten mitzugestalten und ich glaube, wir müssen auch ein bisschen Gas geben. Aber wie gesagt, das braucht Leute dann auch, die Einsichten haben und die Offenheit haben.
Du hast ja dann auch in China gearbeitet. Ja?
Genau.
Kannst du vielleicht ein bisschen was darüber, über die Kultur in China erzählen? Also gerade so im Arbeitskontext.
Ja, also kurz einfach noch nach Amerika bin ich ja kurz auf Europa. Ich bin in Kopenhagen gewesen und Berlin in der Beratung. Und dann bin ich auf China, weil ich einfach das Gefühl hatte, damals, das war 2004, 2005, dass einfach in Europa ist es mehr ums Downsizing gegangen, gerade in der Industrie. Und es ist wirklich ein bisschen frustrierend gewesen, nachdem man in Silicon Valley geschafft hat, während dem Gold Rush, also während der ersten Internetblase, 90er, Ende 90er, Anfang 0er Jahre. Und ich hatte dann die Möglichkeit gehabt, mit einer kleineren Boutique-Beratungsfirma in Shanghai zu arbeiten. Ich bin dann Office Manager gewesen, sozusagen, also ich habe das Geschäft geführt, General Manager. Und das ist ganz, ganz spannend gewesen. Es war natürlich ein grosses Risiko gewesen, ein No-Name-Brand für mich. Ich habe natürlich null Erfahrung in China, aber wie gesagt, das war eben das White Space gewesen. Ich habe Erfahrungen gesammelt in Nordamerika, in Europa und eben Asien ist ein bisschen so das, was gefehlt hat. Und dann habe ich die Herausforderung angenommen. Habe das 2 Jahre gemacht und bin dann nachher ins Corporate in ein Ex-McKinsey. Man ist Präsident von EF in China damals und hat mich dann angestellt als Head of New Platform Development. Das war auch spannend gewesen. Und zu dem Sinn, um deine Frage zu beantworten, habe ich dürfen erfahren, wie China so im Beratungsbereich ist, aber auch im Corporate Setting. Und dann später habe ich ja 2 Firmen mitgegründet, auch nachher im Startup Environment. Und ich muss sagen, Chinesen, was mir extrem gut gefallen hat, ist die Offenheit, neue Sachen zu machen, neue Sachen zu probieren und keine Berührungsängste zu haben, mit neuen Sachen umzugehen. Sie sind sehr pragmatisch, lösungsorientiert. Ja, teilweise werden dann vielleicht auch Lösungen entwickelt, die vielleicht nicht so praktisch sind, nicht so gut sind, nicht ideal sind, sagen wir mal so. Die haben natürlich nicht die Planungsbegeisterung von einem Schweizer. Aber grundsätzlich eine ganz interessante Erfahrung gewesen, mit den Chinesen zusammenzuarbeiten.
Inwiefern ist es denn wichtig, weil du hast ja jetzt doch in verschiedenen Kulturen gearbeitet, gelebt in verschiedenen Kulturen, inwiefern ist es wichtig, dieses kulturelle Bewusstsein auch zu haben, gerade weil wir doch in der globalen Ökonomie leben. Es gibt M&A-Transaktionen in verschiedenen Ländern, aber selbst auf regionaler oder nationaler Ebene gibt es ja auch schon verschiedene Firmenkulturen. Mhm. Deswegen dieses Bewusstsein, inwiefern ist das wichtig? Kannst du das mal ein bisschen beschreiben vielleicht?
Es ist fundamental. Also in einer ganz kurzen Antwort, ist fundamental. Es ist ganz wichtig, dass man das kulturelle Verständnis mitbringt, weil am Ende des Tages ist es Business zwischen den Leuten. Mensch-zu-Mensch-Beziehung. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also ich glaube, es gibt ja, von der Kultur her hat man drei verschiedene Niveaus. Man hat natürlich die Nationalkultur, und da reden wir eben von Chinesen, Amerikanern und Schweizer. Es gibt aber eben die Firmenkultur. Und das ist sicherlich ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, gute Firmen bauen eine ganz, ganz starke Firmenkultur auf, die dann eben zum Beispiel unter Umständen eine nationale Kultur kann überbrücken kann, wenn es da Differenzen gibt.
Kannst du mal ein Beispiel gerade jetzt nennen?
Ja, das ist gut. Also sagen wir zuerst noch die, das Dritte, vielleicht noch, bevor ich ins Beispiel hineingehe. Das Dritte ist dann die persönliche Kultur, weil wir sind ja alle Individuen, die verschiedene Persönlichkeiten haben und Präferenzen, Art und Weise. Die Überbrückung ist, ich habe das gesehen mit Firmen, die sehr erfolgreich sind, Google zum Beispiel, damals, das war unser Launch-Client bei Glowcoach, die haben einfach eine gewisse Offenheit gehabt für neue Sachen, die, und zwar auch neue Leute zusammenzuschaffen. Was ist einem wichtig? Wie schafft man produktiv das Umfeld, das die geschaffen haben in den Büros? Wie man Zeit verbringt? Nicht, dass man 100% jetzt auf dem Jobfokus ist, sondern man vielleicht 5% von der Arbeitszeit irgendetwas kann schaffen, was einem interessiert, was vielleicht nichts zu tun hat mit dem Job, den man hat. Aber dann einfach jemandem die neue Perspektive, neue Ideen gibt. Und das ist etwas, wo man ganz fest daran glauben muss. Ich hatte ein Gespräch gehabt, neulich, das war gestern sogar, mit einem CEO von einer Schweizer Organisation. Und sie hat mir gesagt, André, damit wir, unsere Kunden, happy sind, zufrieden sind, muss ich zufriedene Angestellte haben. Team. Zufriedenes Team, also Mitstreiter haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Du kannst längerfristig nicht zufriedene Kunden haben, wenn du nicht zufriedene, begeisterte Mitarbeiter hast, Kollegen hast. Und das ist ganz wichtig. Und sie ist, das Interessante an dem ist, weil ich treffe Haufen Senior Leaders, ob das C-Level ist oder andersweitig. Und alle sagen das Gleiche, oder? Die Leute sind das Wichtigste. Und ich muss sagen, das ist vielleicht schön zu sagen, aber das müssen wir dann nachher auch so leben. Und das machen die wenigsten. Wirklich. Weil natürlich ist der Druck da, gerade bei Firmen, die gelistet sind, einen Quartalsdruck, das Resultat zu liefern. Und dann vielleicht gibt es andere Sachen, die noch wichtig sind, politisch. Aber ich muss sagen, längerfristig Leute zu haben, die an die Kultur glauben und die leben, das ist ganz, ganz wichtig für einen längerfristigen Erfolg. Und so eine starke Kultur kann eben Differenzen überbrücken, die du vielleicht eben auf den anderen zwei Ebenen hast. Die persönliche und natürlich die nationale Kultur. Und in dem Sinne ist es sehr, sehr wichtig.
Also zufriedene Mitarbeiter, extrem wichtig im Unternehmen.
Ja, zufrieden und einfach Leute, die an die Kultur, die Vision, die Mission der Firma glauben. Oder? Weil am Ende des Tages schaffen wir natürlich alle für einen Lohn, aber das ist eben nicht genug. Wenn Firmen Leute rekrutieren, weil sie mehr zahlen, sind das auch die Kandidaten oder die Talente, die die Firma verlassen wegen mehr Lohn. Und das heisst, man muss dann irgendwie etwas anderes anbieten. Wie kann man sich verwirklichen in dem Sinn? Also oftmals kommt das Thema Gen Z. Also, das ist nicht nur bei denen, das ist bei allen so. Das ist bei älteren Generationen genauso. Man muss ja irgendwie eine Wertvorstellung haben, die dann übereinstimmt. Und man dann irgendwie einen Mehrwert kann bieten an Leute. Etwas, wo man sagt, das ist Job Satisfaction. Oder? Das ist etwas, wo mir schaurig gut tut, da zu arbeiten und ein Teil von dem Team zu sein.
Also Kultur, Mission und die Vision, dass man da eine klare Vorstellung hat und da auch Mitarbeiter anzieht, die auch daran glauben.
Und dass das Leadership-Team das lebt. Das ist, was ich meine. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig.
Wie bist du denn auf die Idee gekommen, dann Glow Coach zu gründen? Wie kam es dazu?
Ja, das sind mehrere Sachen gewesen, glaube ich. Also das Erste war natürlich, dass wir, nachdem ich die EF verlassen habe, ich wollte eigentlich auf die Digitalschiene setzen. Das war vor 12, also vor 13 Jahren jetzt. Und wir haben damals eine Firma gegründet, ILE, wo sich auf Englischtraining und Soft Skills eigentlich fokussiert hat, ob das ein Kenntnis war im Verhandlungskenntnis, Präsentationskenntnis etc. Und das eigentlich ist eine sehr gute Lösung gewesen. Hat sich nicht richtig gut können skalieren aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, es war auch schwierig gewesen, weil Firmen grundsätzlich Englisch als so eine Grundkenntnis wahrnehmen und entweder kannst du es oder kannst du es nicht. Und die Skills wirklich schwer zu besetzen sind im Sinne von, was bringt das der Firma? Wie wird die Firma effektiver, besser, profitabler, wenn jemand jetzt diese Kenntnis hat? Und mit Glowcoach, was wir überlegt haben, und eben, das ist eine interessante Erfahrung gewesen, wie können wir die Leute helfen in der Umsetzung von Strategie in einer Zeit von Veränderung? Ob das jetzt Transformation ist, eine Firma, die sich umstellen muss, ob das ein neuer Job ist, also das Onboarding von einer neuen Rolle zum Beispiel, oder ob das ein High-Potential-Programm ist, wo man sagt, okay, wie können wir sicherstellen, dass die Schlüsseltalente bei der Firma bleiben und sie sich weiterentwickeln können. Und die Idee dann war, okay, grundsätzlich habe ich als Berater ja gesehen, dass es oftmals in der Transformation nicht erfolgreich ist in der Umsetzung. Und es hapert ja meistens nicht an der Strategie, sondern die Umsetzung von dieser Strategie. Und die Idee war, wie können wir ein Konzept von Executive Coaching nehmen und das zugänglicher machen für das Mid-Level und das Frontline, aber gleichzeitig das Modell vom Coaching ein bisschen umstellen. Weil Coaching traditionell ist Fragen stellen und keine Antworten geben. Das mag gut sein in gewissen Situationen, aber sicher nicht, wenn es darum geht, eine Person in eine ganz neue Rolle oder Situation hineinzusetzen. Das heisst, es gibt gar keine Dots to be connected. Also das heisst, ich kann den ganzen Tag lang Fragen stellen, dann kommen keine Antworten. deshalb braucht es halt ein bisschen Begleitung. Und mir basiert das auf dem Situational Leadership Modell von Ken Blanchard. Das ist also nicht unsere Erfindung. Das ist etwas, was es so seit 40, 50 Jahren gibt. Und die Idee dort ist, man fängt mit Fragen an, aber dann geht man ein bisschen ins Mentorship rein. Ein Guidance nennt das der Ken Blanchard. Und wenn das nicht genug ist, dann vielleicht mehr in die Beratung, also als Directive. Und es geht dann darum, Erfahrungen austauschen. Du, in dieser Situation habe ich das und das gemacht. Wie ist das ähnlich oder anders wie deine Situation? Oder dann hast du an ABC gedacht. Oder vielleicht auch sagen, ich habe die und die Fehler gemacht in dieser Situation. Ja. Das habe ich daraus gelernt und eben das sind so Sachen, die, glaube ich, dann wichtig sind, wenn man schneller erfolgreich wird sein in einer neuen Situation. Und das bedarf natürlich dann eine ganz andere Gruppe von Coaches, die Praxis haben, Praxiserfahrung haben. Es braucht natürlich auch ein gutes Matching-Tool, weil das kann man ja nicht einfach sagen, jetzt, ich bin in Zürich und dann Dienstagmorgen Zeit. Sondern es muss sein, jemand, der dann meine Situation versteht. Dann haben wir ein Assessment-Tool entwickelt, das uns hilft zu verstehen, nicht retrospektiv, wie eine oder eine gut geschafft hat, sondern was braucht es jetzt vorwärtsschauend, um erfolgreich zu sein, die Ziele zu erreichen, wo sind meine Stärken, wo sind meine Blindspots, also die toten Winkel, die ich habe, und wie kann ein Coach, ein Advisory Coach, mich unterstützen, die Ziele schneller und besser zu erreichen. Also sehr zielorientiert können arbeiten. Also das Matching ist sehr wichtig, damit die Leute gut können und zielorientiert können arbeiten.
Was denkst du denn, sind die Herausforderungen, die Organisationen vor allem jetzt in Europa haben? Weil du kennst ja jetzt auch Amerika gut, China gut, Asien gut. Was denkst du, wie ist es hier in Europa? Was ist so dein Eindruck?
Ja, also erstens mal glaube ich einfach, dass wir in einer globalen, in einem globalen Markt arbeiten. Die meisten Firmen sind sehr global tätig. Ich weiss natürlich, es gibt Tendenzen, ob das jetzt China ist, Amerika, wo sich mehr gegen innen fokussieren, aber am Ende des Tages sind wir halt sehr global unterwegs. Das heisst, man muss das auch als Mittelständler in Deutschland oder als KMU in der Schweiz, wo man vielleicht eben halt im Ausland verkauft, sicher die Schweiz sehr abhängig vom Ausland, vom Export, oder? In verschiedenen Industrien. Dass man einfach sieht, okay, wie bleibe ich relevant als Organisation, als Firma, oder? In dem Umfeld. Und ich glaube auch ganz fest daran, dass wir, um eine Firma agil können zu machen, dass man agil wird, muss man zuerst Transparenz können schaffen. Und zwar, was mein Team, mein Human Capital, oder wo sind meine Stärken, wo sind meine toten Winkel bezüglich das, was ich erreichen muss in den nächsten 3 Jahren, sagen wir mal. Und die meisten Firmen haben das nicht. Die meisten Firmen arbeiten sehr altmodisch noch mit entweder psychometrischen Tools im Assessment oder survey-based Assessments oder sogar nur, was sind meine Performance-Metrics von den letzten 12 Monaten, oder? Also rückwärts schauen. Und das ist ein Riesenproblem, weil what got you here won't get you there. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man einfach vorwärts schaut. Und ich glaube, da müsste man recht viel tun, damit man besser versteht, wo meine Stärken sind und potenzielle Entwicklungsmöglichkeiten vom Personal. Und dann, wie man sie dann natürlich könnte unterstützen. Also was ist der Impact von dem? Ist es, dass wir eben halt unsere L&D-Strategie anpassen? Wie sieht die Nachfolgeregelung aus, also Succession Planning? Auf was müssen wir schauen? Wie müssen wir die Leute unterstützen in dieser Sache? Und dann natürlich am Ende des Tages Talent Acquisition, also Akquise von neuen Talent. Wir machen das ja immer wieder, das ist ganz, ganz klar, aber vielleicht könnte man dann dem Team helfen, ganz spezifisch an 1-2 Sachen schauen, wo man weiss, dass man vielleicht eine Schwachstelle hat.
Was denkst du denn, könnten Firmen machen, also gerade jetzt, Firmen, große Tech-Firmen wie Google, die vielleicht weniger Sorgen haben, neue Talente zu finden, aber vielleicht auch KMUs, kleinere Firmen, was könnten die machen, um attraktiv für neue Talente zu werden und natürlich auch die zu behalten? Also jetzt auch, wenn man jetzt nicht super Budgets hat, ja, genau, und exorbitante Saläre und Boni bezahlen kann. Also was, hast du da eine Idee?
Ja, natürlich. Also ich glaube, es geht zurück auf die Kultur, sicher mal eins. Ich glaube, das Schöne an kleineren Firmen ist, dass es viel flexibler arbeiten können. Das heisst, sie können Talent schneller in neue Rollen einsetzen, sie können mehr Verantwortung geben. Für kleine Firmen hat man ja vielleicht schneller mal die Möglichkeit, verschiedene Sachen auszuprobieren, also verschiedene Sachen, verschiedene Rollen können arbeiten, verschiedene Bereiche können arbeiten, verschiedene Märkte können arbeiten. Und es heisst, man muss verstehen, wie sieht mein Talent aus, dass ich eigentlich kann anziehen und behalten. Es geht ja dann nicht nur um können, sagen, ich will ein Magnet sein für Talent, sondern die müssen auch wollen bleiben und produktiv mit uns zusammenarbeiten. Das heisst, wirklich verstehen. Das Schöne, wirklich, wie gesagt, das Schöne an kleineren Firmen ist, dass man relativ viel machen kann und die Leute selbstständiger, mehr Verantwortung früher bekommen. Aber das muss man dann richtig gestalten können. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man das Talent, egal ob es eine kleine oder grosse Firma ist, dass man das Licht am Ende vom Tunnel zeigen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Oder? Das ist, wie sieht meine Zukunft aus? Es ist eben nicht der Lohn, es ist eben nicht der Titel, den man hat, sondern was kann ich da erreichen?
Es wird ja viel über das Thema Fachkräftemangel gesprochen, gerade heutzutage. Was ist denn deine Meinung dazu? Gibt es wirklich so wenige Fachkräfte oder sind es einfach die falschen? Oder was ist so deine Perspektive hierzu? Oder setzt man die Talente nicht richtig ein? Das würde mich mal interessieren.
Ja, also ich glaube, das ist eine diversifizierte Antwort. Also man, sicher in gewissen Bereichen hat man einen Fachkräftemangel, das ist ja so. Das Interessante ist, ich habe mit einer Person geredet im Healthcare-Bereich, also wo gesagt, wir haben keinen Fachkräftemangel. Und das ist genau ein Bereich, wo es einfach wirklich anscheinend zu wenig Leute hat. Aber es hat natürlich auch mit dem zu tun, dass die Firma sehr populär ist und die richtigen Leute kann anziehen und die einen sehr tiefen Attrition Rate hat, also wo mich recht erstaunt hat. Also das heisst, es ist branchenspezifisch, aber sicher auch firmenspezifisch. Was ich generell sehe in der Schweiz, und ich komme jetzt natürlich von einer chinesischen Perspektive, ist, dass es uns ja eigentlich sehr gut geht. Das heisst, man kann sich leisten, 60-80% arbeiten. Das ist schön. Das ist natürlich etwas, was ich in anderen Ländern nicht sehe. Wir haben auch 5 Wochen Ferien, 6 Wochen Ferien oder noch mehr. Ich komme in ein Land, wo man 2 Wochen Ferien hat. Nicht sagen, dass es die richtige Antwort ist, oder? Aber die Realität ist natürlich schon so, dass wir haben den Luxus, mit einem kleineren Arbeitspensum zu arbeiten und unseren Lebensunterhalt so zu bestreiten. Es langt. Jetzt, damit die Schweiz das so weitermachen kann, müssen wir vorne mitspielen. Wir müssen einen Competitive Edge haben. Wir müssen können besser und produktiver arbeiten wie andere. Sonst werden wir das verlieren. Und den Luxus von 60-80% Arbeitsstellen, die werden wir nicht mehr haben in der Zukunft. Das ist ganz, ganz klar. Und ich sehe da eine ganz grosse Bedrohung in diesem Bereich für uns, weil die neuen Technologien, wie gesagt, das ist eben halt, KI ist jetzt eben halt nur eins davon, aber dort müssen wir mitmachen, mitspielen und vorne dabei sein. Und das heisst nicht unbedingt immer in der, also in der Entwicklung, aber sicher im Anwenden und wenn man es richtig einsetzt. Oder?
Also in neue Technologien ein Auge darauf halten und nicht zu faul und zu fett werden.
Ja, absolut.
Dann würde ich dich gerne nochmal fragen, was ist dein Ziel mit Glowcoach jetzt für die Zukunft? Was hast du vor?
Ja, also wir sind 5 Jahre alt. Wir haben jetzt Büros in Shanghai, Hongkong, Jaipur, Indien und Singapur und eben seit dem August letzten Jahr in Zürich. Und die Idee ist einfach, wir haben Kunden, wir arbeiten mit globalen Firmen zusammen, oftmals, und die wollen den globalen Partner haben. Also wir müssen in Europa und auch in Nordamerika tätig sein. Sicherlich wollen wir ein globaler Player werden. Wir sind schon global tätig, aber sicher bedarf es noch Arbeit hier in Europa. Die Leute kennen uns noch nicht so gut. Das ist sicher eins. Also können die Firmen, die Teams können global zu begleiten. Aber ein bisschen tiefer würde ich sagen, ist es schon so, dass ich glaube, dass wir mit unseren Tools Sachen wie Fachkräftemangel können adressieren. Weil wenn man gezielt Leute besser einsetzt, effektiver schafft, dann kann man den Fachkräftemangel ausgleichen. Oder, wenn man die andere Perspektive anschaut, kann man sich leisten, weiter mit 60-80% zu arbeiten und immer noch gutes Leben zu haben.
Wow, das wäre doch toll. Hä? Zum Abschluss würde ich dich gerne noch fragen, André, auch eine selbstreflektive Frage. Was ist deine Superpower? In welchem Bereich bist du vielleicht ein bisschen besser als die anderen Leute, die du bisher getroffen hast?
Ja, also das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe den Luxus gehabt, muss ich sagen, dass ich dürfen in so vielen Ländern leben und arbeiten. Und ich glaube, grundsätzlich bin ich eine relativ reflektierende Person. Und was ich kann, ich glaube, ich habe ein gutes Verständnis, wie man erfolgreich in verschiedenen Kulturen kann arbeiten kann. Ich habe das selber müssen machen. Ich musste erfolgreich sein in verschiedenen Rollen. Ich war oftmals im Verkauf oder im Projekt liefern. Das heisst, man muss erfolgreich sein, mit verschiedenen Leuten zusammenarbeiten können. Und ich glaube, wenn man das in verschiedenen Kulturen längere Zeit gemacht hat, dann ist man auch offen für so neue Kulturen, die man noch nicht kennt. Das heisst, ich kann eine gewisse Erfahrung sammeln, das erlaubt mir jetzt da offener und bedachter an solche Projekte anzugehen. Gleichzeitig zu wissen, dass man etwa die mal nicht zu lange planen darf und mal muss machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube, die Offenheit, dass die Erfahrung von verschiedenen Kulturen effektiv mit verschiedenen Leuten auf verschiedenen Ebenen zusammenarbeiten, das ist sicher eine Kernkompetenz, die ich habe. Ja.
André Giesiger, herzlichen Dank für das Gespräch. Hat mir riesig Spaß gemacht.
Vielen Dank, Jakob. Super gewesen. Merci.
Technologie.